Einer der großen Vorteile, den wir Menschen und einige wenige Tiere gegenüber den allermeisten Tieren haben, ist der opponierbare Daumen. Das bedeutet, dass wir unseren Daumen den anderen Fingern gegenüberstellen können und damit eine gewisse Spannung auf bestimmte Objekte ausüben können. Durch den opponierbaren Daumen können wir zum Beispiel einen Faden in ein Nadelöhr einfädeln, wir können malen oder wir können auch einen Katheter in eine Arterie einführen und damit sogar ein Herz reparieren. Frag mal ein Pferd, ob es das ohne opponierbaren Daumen schafft. Man kann an diesem opponierbaren Daumen also erkennen, Spannungen sind nicht immer schlecht, sondern Spannungen müssen verwaltet und mit ihnen muss umgegangen werden. Ich habe lange Zeit gedacht, dass Spannungen nur schlecht sind. Ich habe lange Zeit gedacht, ein ideales Leben hat damit zu tun, dass ich Spannungen in meinem Leben, soweit es geht, eliminiere. Aber Spannungen gehören dazu. Spannungen sind was anderes als Probleme. Und Spannungen führen dazu, oder bei Spannungen müssen wir lernen, mit ihnen umzugehen. Das ist zum Beispiel mit vielen Sachen so. Das sind keine Probleme, sondern einfach Spannungen. Zum Beispiel mit den Ansprüchen, die mein Arbeitgeber zum Beispiel an mich hat und mit den Ansprüchen, die meine Familie an mich hat. Zum Beispiel relativ viel Zeit mit mir zu verbringen. Wenn ich sagen würde, das sind beides Probleme, die ich lösen muss, entstehen ein Haufen weiterer Probleme. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, die Arbeit ist mein Problem und ich kündige sie, habe ich dieses Problem eliminiert, aber ich schaffe ein neues. Denn ich kann jetzt auf einmal meine Familie nicht mehr versorgen, die mir eigentlich auch wichtig ist. Wenn ich sagen würde, meine Familie ist das Problem, die halten mich nur von der Arbeit ab, und ich würde sagen, ich versuche dieses Problem zu lösen, dann würde das wahrscheinlich dazu führen, dass ich mit der emotionalen Last einer Scheidung und entfremdeten Kindern zu tun habe. Die Spannung zwischen Arbeit und Familie ist etwas, mit der wir umgehen lernen müssen und die wir managen müssen. Ganz ähnlich ist das mit meiner Gitarre. Wenn ich nur darauf aus wäre, die Spannung der Saiten zu eliminieren, verlasse ich den Sinn und Zweck, den so eine Gitarre hat. Genauso, wenn ich es übertreiben würde mit der Spannung, verlasse ich auch den Sinn, den eine Gitarre hat. Denn dann kann man sie nicht mehr für das gebrauchen, für das sie eigentlich gedacht ist. Mit Spannung müssen wir umgehen lernen. Spannung müssen wir lernen, sie zu managen. Spannungen sind nicht immer schlecht, sondern wir können sogar Kraft daraus ziehen. Und solche Spannungsfelder gibt es auch im christlichen Glauben. Das hast du wahrscheinlich schon, wenn du angefangen hast, den christlichen Glauben kennenzulernen, entdeckt. Dass es Spannung gibt. Ja, dass es Fragen gibt, warum gibt es eigentlich Leid in dieser Welt? Oder warum wird mein Gebet nicht erhört? Oder diese Spannung, die wir haben. Wir werden in der Bibel zum einen aufgefordert zu beten und Gott unsere Sorgen zu bringen. Und gleichzeitig werden wir aufgefordert, trotzdem zu arbeiten und auch selbst dafür zu sorgen, dass wir was zu essen bekommen. Wie kann das eigentlich sein? Ich meine, wenn man gebetet hat, dann würde es doch vielleicht auch reichen, Gott all das zu überlassen und zu sagen, ich kümmere mich jetzt um gar nichts mehr. Aber da ist eine Spannung und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und anscheinend traut Gott uns zu, mit diesen Spannungen zu leben. Und ich glaube, er traut uns sogar zu, aus diesen Spannungen etwas Positives zu ziehen. Wir gucken uns heute einen Text an aus dem Johannesevangelium, der uns drei große Spannungsfelder aufzeigt. Und ich glaube, dass wir aus diesen drei Spannungsfeldern, wenn wir lernen, damit umzugehen, Kraft ziehen können. Und ich glaube, wir bekommen in diesem Text auch die große Zusage, dass Jesus uns durchbringen wird. Dass Jesus uns festhalten wird, auch in den Stürmen unseres Lebens. Interessanterweise haben die frühen Kirchenväter, als sie diesen Text ausgelegt haben, gesagt, hey, dieser Text ist eigentlich die perfekte Analogie dafür, wie unser Leben als Christen läuft, bevor Jesus wiederkommt. Also in der Phase, in der wir jetzt noch drinstehen. Das ist eine richtig gute Beschreibung dafür, wie unser Leben auf dieser Erde aussieht. Und ich glaube, gerade auch wenn du neu dabei bist, wenn du vielleicht neu dabei bist, unsere Gottesdienste mit anzuschauen, dann ist das eine ideale Möglichkeit, den Glauben an Jesus besser kennenzulernen. Und das ist eine ideale Möglichkeit, mal reinzugucken, okay, was hält dieses Leben mit Jesus eigentlich bereit? Und du kriegst einen offeneren Blick, du kriegst einen besseren Überblick darüber, was es bedeutet, bevor du dich entscheidest, vielleicht den nächsten Schritt mit diesem Jesus zu gehen. Lass uns mal reinschauen in Johannes 6, 16 bis 21. Das ist eines der wenigen Wunder im Johannesevangelium, die es auch bei Markus und Matthäus gibt. Wir sind direkt nach der Speisung der 5000. Die Jünger haben wahrscheinlich noch die 12 Körbe mit Brot mit dabei und auch einige Fische. Wahrscheinlich nehmen die das mit. Die haben also Proviant dabei. Und dann verrät uns Johannes eine Sache nicht, die uns aber Markus verrät. Da steht nämlich, nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Also, dass sie in dieses Boot gestiegen sind, war keine eigensinnige Entscheidung. Das war nicht so ein Gedanke, komm, wir warten jetzt nicht auf Jesus, wir fahren mal los, ganz egal, was kommt. Sondern das war etwas, was Jesus ihnen explizit befohlen hatte. Und jetzt, nachdem wir diese Info im Hinterkopf haben, schalten wir wieder ins Johannesevangelium, Johannes 6, Vers 16. Zu Jesus. Da steht dann nämlich, deshalb zog er, also Jesus, sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Jesus setzt sich also auf einen Berg an diesem See. Wahrscheinlich hat er da gebetet, das sagen uns zumindest die anderen Evangelien. Er konnte von diesem Berg natürlich auch den See überblicken. Als es Abend wurde, gingen die Jünger zum See hinunter. Genau so, wie er es ihnen befohlen hatte, wie wir bei Markus lesen. Sie stiegen ins Boot und fuhren los. Sie wollten auf die andere Seite des Sees nach Kapernaum. Inzwischen war es dunkel geworden. Das ist ein ganz entscheidendes Wort hier bei Johannes. Er beschreibt wirklich, dass diese Atmosphäre düster, dunkel und wild ist. Und Jesus war noch nicht wieder zu ihnen gekommen. Zudem kam ein starker Wind auf und das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger waren etwa 5 bis 6 Kilometer weit gerudert, als sie plötzlich Jesus sahen, wie er auf dem Wasser ging und auf ihr Boot zukam. Da packte sie die Angst. Aber er rief ihm zu, ich bin's, habt keine Angst. Voller Freude nahmen sie ihn zu sich ins Boot. Und da waren sie auch schon an dem Ufer, das sie erreichen wollten. Ist eigentlich ziemlich kurz, oder? All diese packenden Szenen, die wir eigentlich so interessant finden an dieser Jesus-geht-auf-dem-Wasser-Geschichte, dass Petrus aussteigt und dass die Jünger Jesus für ein Gespenst halten und dass sie am Ende sagen, du bist wirklich Gottes Sohn, das spart sich Johannes alles. Aber es gibt 3 Spannungsfelder, die wir heute anschauen wollen. Und das erste, Jesus schickt seine Jünger bewusst in den Sturm. Jesus schickt sie aktiv und bewusst in diese Situation. Er wusste, dass es dunkel wird. Er wusste, dass ein Sturm kommt. Er wusste, dass seine Jünger in Not geraten. Und er schickt sie trotzdem los. Und das ist eine Frage, die sich viele Menschen, viele Christen stellen, wenn sie in einen Lebenssturm kommen. Herr, habe ich was falsch gemacht? Habe ich irgendwie mich verhört? Was wird uns dieser Text sagen? Der Text würde wahrscheinlich einfach sagen, die Jünger sind in den Sturm geraten, weil sie das getan haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da hinschauen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das wissen und dass wir damit rechnen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir realisieren, dass wir als Christen nicht nur mit den Stürmen zu tun haben, mit denen jeder Mensch zu tun hat, sondern auch mit Stürmen, die explizit damit zusammenhängen, dass wir Jesus nachfolgen. Wir machen manchmal sehr krasse Werbung für das Leben mit Jesus und sagen, hey, lebe das beste Leben, das es gibt, oder du bist eingeladen zu dem spannendsten Abenteuer deines Lebens. Und das ist auch alles nicht falsch. Aber ich glaube, Jesus sagt das immer wieder, und wir sehen das auch in dieser Geschichte, dass es Stürme gibt, die explizit damit zusammenhängen, dass wir Jesus nachfolgen. Das kann sein, dass du, weil du Jesus nachfolgen willst, weil du dein Leben und Denken von ihm bestimmen lassen möchtest, in einer bestimmten Situation ehrlich bist, wo alle anderen vielleicht lügen würden. Und es kann sein, dass du danach einfach nur der Dumme bist, weil du durch deine Ehrlichkeit menschlich gesehen eher einen Schaden erlitten hast. Es kann sein, dass du zu der Überzeugung gekommen bist, dass ja eine bestimmte Beziehung nicht mit deinem Leben mit Jesus zusammenpasst. Und dass du dich trennst und dass du danach mit den Herausforderungen des Alleinseins kämpfst. Es kann sein, dass sich manche Leute nicht für voll nehmen, weil du Jesus nachfolgst. Das kann alles passieren und das gehört zu einem Leben mit Jesus dazu. Wenn du Jesus nachfolgst, und das sagt er auch immer wieder, dann kannst du dich ganz sicher nicht auf ein rosiges, problemloses Leben einstellen. Wenn es eine Sache gibt, auf die du dich einstellen kannst als Jünger von Jesus, dann ist es Sturm. Versteht mich bitte richtig, ich freue mich nicht über Schwierigkeiten. Ich wäre sehr froh, wenn ich keine bekomme, und ich wäre sehr froh, wenn du keine bekommst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn mein Leben als Christ von einem Sieg zum nächsten Sieg gerade so hinüberschwappt. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns auf diese Spannung einstellen, damit wir nicht aus allen Wolken fallen, wenn das auf einmal der Fall ist. Damit wir uns nicht irgendwann komische Fragen stellen. Das heißt, wenn ich feststelle, ich bin in einem Sturm, dann ist diese Frage, was habe ich falsch gemacht, glaube ich, nicht die erste, die wir uns stellen sollten. Sondern Stürme gehören mit dazu. Jesus schickt seine Jünger bewusst in diese Situation. Es ist wichtig, das zu wissen und einfach mal zur Kenntnis zu nehmen. Das ist nicht schön, aber es gehört zu diesem Leben mit dazu. Das zweite Spannungsfeld, dem wir hier begegnen, Jesus war noch nicht wieder zu ihnen gekommen. Johannes schreibt, als es Abend wurde, gingen die Jünger zum See hinunter, genau wie er es ihnen befohlen hatte. Sie stiegen ins Boot, fuhren los und sie wollten auf die andere Seite des Sees nach Kapernaum. Inzwischen war es dunkel geworden und Jesus war noch nicht wieder zu ihnen gekommen. Zudem kam ein starker Wind auf und das Wasser schlug hohe Wellen. Das ist das zweite Spannungsfeld, in dem wir leben. Wir leben in diesem noch nicht. Schon jetzt hat was angefangen mit Jesus, aber er ist noch nicht wieder da, um das alles zu Ende zu bringen. Aber bei Johannes hat dieses noch nicht einen ganz bestimmten Unterton. Es ist nicht so, dass man sagt, hey, wir haben einen Termin, irgendeine Geburtstagsparty und wir sind irgendwie enttäuscht, Jesus war auch noch nicht da. Sondern es ist ein noch nicht der Erwartung. Es ist ein noch nicht, dass dieser Jesus kommen wird. Es ist ein positives noch nicht. Es ist nicht das noch nicht der Resignation, sondern ein noch nicht der Hoffnung. Aber er ist eben noch nicht da. Noch sind wir im Rudern. Und wenn wir ehrlich sind, passt das doch viel besser zu den meisten Leben der meisten Menschen. Wenn wir ehrlich sind, sind wir doch auch am Rudern und kämpfen. Es ist doch nicht so, dass wir ständig rumerzählen würden, wie stringent wir unser Leben geplant haben und dass es von einem Erfolg zum nächsten eilt. Wenn wir ehrlich sind, sind wir doch am Rudern und wir haben das Problem von morgen und die Katastrophe von übermorgen doch überhaupt nicht eingeplant. Und wir lavieren uns manchmal so durch. Und wenn wir ehrlich sind, ist das doch auch das Bild, das eigentlich viel besser zur christlichen Gemeinde passt. Ich bin froh über jede Erfolgsstory von christlichen Gemeinden. Ich bin froh, wenn man auf Gemeinden gucken kann und sagen kann, die haben mal so richtig was weggerudert. Die sind ja von einem Regatta-Erfolg zum nächsten geeilt. Aber meistens, und das, wenn man lange in Gemeinden unterwegs ist und Gruppen leitet und Teams leitet, dann erlebt man das ja auch, ist es doch eher so, dass wir alle ganz schön am Rudern sind, mit einer nicht ganz so großen Truppe und irgendwie hoffen, durch diesen Sturm hindurchzukommen. Und das ist auch das, was die frühen Kirchenväter meinen, dass sie sagten, dieses Leben oder diese Geschichte von Jesus auf dem Wasser und den Jüngern im Sturm, die passt ganz gut zu dem christlichen Leben, das wir erleben, bevor Jesus wiederkommt. Wir sind am Rudern und Jesus war noch nicht da. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, dieses Projekt der Erlösung, dieses Projekt der Erneuerung dieser Welt hat schon angefangen. Und das ist die Spannung, in der wir stehen. Wir stehen in diesem, es hat schon jetzt angefangen. Schon jetzt werden Leute gesund. Schon jetzt werden Menschen neu. Schon jetzt verbessert sich das ein oder andere. Schon jetzt blitzt die Kraft und die Herrlichkeit Gottes auf. Aber gleichzeitig ist es eben noch nicht fertig. Manchmal ist es schwer, das auszuhalten. Wir hätten manchmal lieber das eine oder das andere. Vielleicht wäre es manchmal einfacher zu sagen, Gott würde uns sagen, Leute, ich kümmere mich einfach nicht um diese Welt und erst später, wenn ihr gestorben seid, wenn ihr in den Himmel kommt, dann können wir zusammen sein, aber vorher wirklich da nicht rein. Dann wüssten wir, wir müssen hier alles selber machen. Es käme nur auf uns an. Oder wir würden uns wünschen, dass wir sagen könnten, Gott, kümmere du dich um alle Probleme, wir machen gar nichts mehr. Aber wir stehen in dieser Spannung des schon jetzt und noch nicht. Wir sind aufgerufen, alle Rettung, alle Erneuerung, alle Heilung von Jesus zu erwarten. Aber gleichzeitig sind wir aufgerufen, Positives in dieser Welt zu bewirken. In dieser Spannung stehen wir. Aber ich glaube, dass wir eine Kraft daraus ziehen können, wenn wir es lernen, mit dieser Spannung umzugehen, weil sie uns nicht resignieren lässt, weil sie uns gleichzeitig aber dazu bringt, dass wir einen realistischen Blick auf diese Welt haben. Und das dritte Spannungsfeld, mit dem wir zu tun haben, wir sind manchmal so mit Rudern beschäftigt, dass wir gar nicht mehr damit rechnen, dass Jesus kommt. Johannes schreibt, die Jünger waren etwa 5 bis 6 Kilometer weit gerudert, als sie plötzlich Jesus sahen, wie er auf dem Wasser ging und auf ihr Boot zukam. Da packte sie die Angst. Die Jünger sitzen ja in diesem Boot. Wahrscheinlich haben sie die Brote und Fische von der Brotvermehrung noch mit dabei. Ganz sicher hatten sie im Gepäck ihre Erinnerungen, die Erlebnisse des Weinwunders, der Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, der Heilung des Gelähmten. All diese Dinge hatten sie gerade erst vor kurzer Zeit erlebt. Aber sie waren so mit Rudern beschäftigt. Sie waren so am Kämpfen mit den Wellen und mit dem Wind und waren so gewöhnt an die Planken, mit denen sie zu tun haben, dass sie gar nicht mehr damit rechnen, dass Jesus kommt. Weil hier steht ja noch nicht, er war noch nicht zu ihnen gekommen, aber sie erwarten das gar nicht. Und deswegen erschrecken sie auch so sehr. Wenn sie damit gerechnet hätten, dass Jesus kommt, dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, Jesus, endlich bist du da. Mann, wir haben so gerudert, wir haben so Angst gehabt, aber endlich bist du gekommen. Aber diese Gestalt, die sie da auf dem Wasser wahrnehmen, die denken, das kann alles Mögliche sein, aber garantiert nicht Jesus. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus kommt, weil sie so beschäftigt waren mit ihrem Ding. Sie waren so beschäftigt mit dem Abmühen, sie waren so beschäftigt mit ihrer Angst, dass sie gar nicht mehr mit ihm gerechnet haben. Sie haben vielleicht gesagt, je länger wir am Rudern waren, Jesus, desto mehr bist du uns aus dem Sinn gekommen. Und die waren total geplättet, als sie Jesus sahen, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass der vorbeikommt. Und lasst uns das nicht unterschätzen. So bescheuert der Sturm und das Rudern und die Probleme unseres Lebens sind, es ist doch das, was wir kennen. Und das, indem wir uns komischerweise manchmal fast etwas vertrauter fühlen, als damit zu rechnen, dass Gott eingreift. Ich kämpfe seit Jahren mit einer Angststörung. Und manchmal, wenn ich von diesen Gedanken manchen Ärzten oder guten Freunden erzähle, hören die mir meistens ganz verständnisvoll zu. Aber manchmal, in manchen Momenten, gucken die mich an und sagen mir, ey, warum lässt du davon dein Leben so zerstören? Warum ruinierst du dir dein Leben damit manchmal so sehr? Ein Arzt hat mich mal gefragt, warum bleiben Menschen in der Scheiße stecken? Und er hat gesagt, in der Scheiße ist es wenigstens warm. Wir sind manchmal so am Rudern, wir sind manchmal so an den Sturm gewöhnt, dass wir nicht mehr damit rechnen, dass Jesus uns da rausholen will. Ist es sinnvoll zu rudern? Klar. Ist es sinnvoll, stärker zu rudern, wenn ein Sturm kommt? Logisch, man will da raus. Ist es menschlich, Angst zu haben? Auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist, so sehr zu rudern, so beschäftigt zu sein mit seinen Sorgen, mit seinen Ängsten, dass wir nicht mehr damit rechnen, dass Jesus kommt. Ich will das nicht. Ich will nicht so tief drinstecken in den Problemen und mich so sehr damit beschäftigen, dass ich nicht mehr damit rechne, dass dieser Jesus einmal alles gut machen wird. Dass ich nicht mehr damit rechne, dass er auch diese Situation lösen kann. Wir brauchen immer wieder die Erinnerung, dass über unserem Leben ein noch nicht steht. Aber ein noch nicht der Erwartung, ein noch nicht, dass dieser Jesus kommen wird. Er wird es einmal gut machen und ich warte darauf, dass er kommen wird. Hier in der Geschichte kommt er ja auch. Er sagt nur, hey, ich bin's, und schwupps sind sie an Land, und zwar alle gesund und gerettet und heil. Was machen wir jetzt damit? Offensichtlich traut Jesus uns zu, dass wir mit diesen Spannungsfeldern leben. Er erklärt nicht, warum es sie gibt, und er rechtfertigt sich auch nicht den Jüngern gegenüber, dass sie in diesen Sturm geraten sind. Er traut ihnen zu, mit dieser Spannung zu leben, aber als Jesus ihnen nahe ist, dann kommen sie auch damit klar. Dann ist es auf einmal in Ordnung. Und ich glaube, dass wir diese Spannung in unserem Leben immer mal wieder neu justieren müssen. Weil wir manchmal dazu neigen, dass sie entweder zu stark werden oder dass sie in die andere Richtung vielleicht zu schwach werden. Wir müssen immer wieder an dieses noch nicht erinnert werden. Wir müssen daran erinnert werden, dass Stürme zu unserem Leben mit Jesus dazugehören. Das ist kein Betriebsunfall, wenn wir sowas erleben. Wir müssen daran erinnert werden, dass wir manchmal zu sehr mit Rudern beschäftigt sind und mit den Problemen unserer Welt und den Blick auf Jesus verlieren. Wir brauchen es, dass wir ab und an auf diesen Jesus ausgerichtet werden. Wie funktioniert das bei meiner Gitarre? Wie kann ich da die Spannung justieren? In den allermeisten Orchestern dieser Welt gibt es einen Referenzton mit 440 Hertz. In fast allen Orchestern dieser Welt, nur in den deutschen, schweizerischen und österreichischen nicht. Aber meine Gitarre wird auch nach diesem Kammerton A 440 Hertz gestimmt. Wenn ich den anschlage und an meine Gitarre halte, dann weiß ich, wie ich sie stimmen muss. Und dann weiß ich, dass die Stimmung, dass die Spannung der Saiten, wenn ich sie danach justiere, wieder passt und dann geht es wieder. Und ich glaube, dass wir diesen Referenzton auch in unserem Leben brauchen. Ich glaube, wir brauchen diesen Referenzton von Jesus, der uns an die Sachen erinnert, die wir brauchen, um unsere Spannung wieder zu justieren. Der uns daran erinnert, dass er noch nicht da ist, aber dass er kommen wird. Und ich frage das dich, ich frage das mich, wann gibt es diese Zeiten? Wann gibt es diese Zeiten, wo du auf deinen Jesus hören kannst? Wo gibt es diese Zeiten, dass wir uns prägen lassen von dem, was er uns in seinem Wort sagt? Wann gibt es diese Momente? Wann lässt du das in dein Leben hineinsprechen? Und das Coole ist, am Ende dieses Textes bringt Jesus die Jünger ja ins Land. Er hat keinen verloren, sie kommen alle heil an. Und wenn wir dieses Kapitel 6 ein Stückchen weiterlesen, dann kommt dort viermal eine Aussage, die ist fast ein bisschen störend, weil die so oft vorkommt. Er sagt da viermal in der nächsten Rede, und ich werde sie am letzten Tag vom Tode auferwecken. Ich werde sie am letzten Tag vom Tode auferwecken. Ich werde sie am letzten Tag vom Tode auferwecken. Und ich werde sie am letzten Tag vom Tode auferwecken. Und das ist das, was er in dein Leben reinspricht. Er sagt im Endeffekt zum einen, ich werde dich nicht verlieren. Ich bringe dich an Land. Ich bringe dich durch diese Spannung durch. Ich bringe dich durch diesen Sturm durch. Und ich werde dich am letzten Tage vom Tode auferwecken. Wir werden jetzt gleich zusammen das Lied still singen, in dem es auch darum geht, dass Jesus in den Sturm unseres Lebens kommt und uns da durchhilft. Und das ist mein Gebet, dass wir während dieses Liedes beten werden, ganz still hier in diesem Raum für euch, dass Gott euch nahe kommt. Entweder in diesem Gottesdienst oder in den kommenden Tagen, dass er reinkommt und dieses noch nicht, ein noch nicht der Hoffnung in dein Leben spricht. Dass er dich daran erinnert, dass Stürme dazugehören. Und dass er dich daran erinnert, dass wir manchmal so sehr mit Rudern beschäftigt sind, dass wir ihn aus dem Blick verlieren. Und dass er dich daran erinnert und das neu, mit neuer Kraft in dein Leben reingießt, dass er kommen wird. Und dass er dich nicht verlieren wird, sondern dass er dich da durchbringt. Amen.